Ich freue mich, dass Sie auch heute Abend wieder gekommen sind. Wir sind ja jetzt so quasi in der Mitte unserer Vortragsreihe angekommen. Hoffnung, die trägt. Wir haben in den vergangenen Abenden, in den vergangenen Vorträgen eine ganze Reihe von biblischen Grundprinzipien und Wahrheiten und Themen studiert, die uns zeigen, dass dieses Buch wirklich vertrauenswürdig ist, die uns zeigen, dass es eine Hoffnung gibt, die man wirklich glauben kann, ohne dabei den Verstand an der Kircheneingangstür abgeben zu müssen. Und wir haben gesehen, dass der Glaube wirklich etwas in unserem Leben verändern kann. Heute Abend haben wir ein besonderes Thema vor uns, der Fahrplan der Freiheit. Und das ist schon angedeutet worden, Verzeihung, vom Arnold Zwahlen, dass es sich um eines der interessantesten Kapitel wahrscheinlich der ganzen Bibel handelt und Sie können sich schon darauf freuen. Bevor wir da aber hineingehen, wollen wir wieder die Fragen beantworten, die gestellt worden sind. Heute Abend haben wir zwei Fragen, die gestellt worden sind. Die erste Frage ist die Frage, ob es schon Beweise oder Hinweise gibt in der Bibel, dass die 10 Gebote vor dem Sinai gültig waren. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, über die 10 Gebote und warum Gott sie erst am Sinai schriftlich gegeben hat. Und wir haben festgestellt, dass so wie eine Frau erst, wenn sie verzweifelt ist, wenn ihr Mann die Dinge nicht tut, die er tun soll, irgendwann mal den Zettel in der Wohnung anklebt, genauso Gott irgendwann mal die 10 Gebote schriftlich fixiert hat, weil die Menschen sie so selten umgesetzt haben. Aber dass die 10 Gebote dem Inhalt nach allen Menschen seit Adam bekannt waren, lässt sich aus zahlreichen Bibelstellen ableiten. Wir haben da zum Beispiel 1. Mose 26, dort spricht Gott zu Isaak über dessen Vater Abraham und sagt, weil in Vers 5, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. Wir finden viele Geschichten, die voraussetzen, dass die Prinzipien der 10 Gebote gelten. Kain ist ein Mörder seines Bruders. Das Gebot, du sollst nicht töten, muss existiert haben. Ansonsten wäre seine Tat, den Bruder zu töten, keine Sünde gewesen. Ähnliches gilt auch zum Beispiel für das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Der Josef, der weigert sich, auch nur darüber nachzudenken, die verheiratete Frau des Potiphar anzufassen, weil er wusste, Ehebruch ist es ist göttlich, durch göttliches Gesetz verboten. Und wir haben ja gesehen, dass allein die Tatsache, dass Adam gesündigt hat, dass Eva und Adam gesündigt haben, ein Hinweis darauf ist, dass es das Gesetz gegeben haben muss, denn Sünde ist Gesetzlosigkeit, Übertretung des Gesetzes, der Bruch des Gesetzes. Und so sehen wir in der Bibel sehr viele Hinweise darauf, dass das Gesetz Gottes schon gegenwärtig war und genauso gültig wie dann später nach dem Sinai. Man kann sich eigentlich die Geschichte von Adam und Eva auch unter dem Gesichtspunkt der 10 Gebote vorstellen. Sie haben dort etwas gestohlen, was sie nicht gehört hat. Sie haben einen anderen Gott quasi statt den wahren Gott jetzt vertraut. Sie haben im Grunde genommen ja sich selbst auch potenziell getötet durch diese Handlung. Sie haben etwas begehrt, das eigentlich nicht zu begehren war. Die Eva hat an dem Adam quasi falsches Zeugnis gegeben. Man kann eigentlich sehen, wie mehr oder weniger alle der 10 Gebote im Prinzip dort gebrochen worden sind in dieser Geschichte in 1. Mose 3. Die zweite Frage, die gestellt worden ist, ist eine sehr interessante und ebenfalls sehr kontrovers diskutierte Frage, nämlich warum ist es so, dass vor allem im Alten Testament so viel Mord und Totschlag zu finden ist. Ja, es gibt ja so die allgemeine Idee, das Neue Testament ist ein Buch des Friedens und der Bergpredigt und der wunderbaren Sprüche und der Aussagen. Und im Alten Testament, da werden die Köpfe sich eingeschlagen, da werden Völker ausgerottet, da nehmen auch die Glaubenshelden gern mal das Schwert zur Hand. Warum ist das so? Nun, es stimmt, das Alte Testament enthält eine ganze Reihe von blutigen, zum Teil brutalen Geschichten. Die erste Beobachtung, die man machen muss, ist, dass natürlich nicht alle Geschichten des Alten Testamentes aufgeschrieben sind als eine Handlungsanweisung. Mit anderen Worten, nicht alles, was im Alten Testament beschrieben ist, soll auch von Gläubigen so getan werden, sondern, wie wir gestern schon gesagt haben, sind die Hebräer allein auch deswegen so glaubwürdig in ihrer Geschichtsschreibung, weil sie auch die negativen Dinge schonungslos beschreiben. Wenn davon die Rede ist, dass David einen Ehebruch begeht und möglicherweise die Frau sogar dabei vergewaltigt, da sind sich die Experten nicht ganz einig, dann ist das nicht dazu geschrieben, um zu sagen, das kann jeder Gläubige tun. Sondern es beschreibt die Tatsache, dass auch die größten Helden Gottes manchmal schlimme Verbrechen begangen haben und schwache Menschen gewesen sind und zeigt damit in gewisser Weise auch die Realität des Lebens und die Gnade Gottes, der trotzdem solche Menschen immer noch retten und formen konnte. Zweitens ist dazu zu sagen, dass auch das Neue Testament eine ganze Reihe von blutigen Geschichten enthält, die meisten Christen nur nicht so bewusst ist. Denn die Bibel spricht davon, dass am Ende der Zeit, und wir haben das ja in einem der Vorträge angeschaut, wenn Jesus Christus wiederkommen wird, sehr viele Menschen sterben werden. Ich würde mal behaupten, dort sterben bei der Wiederkunft mehr Menschen als bei vielen Geschichten im Alten Testament. Das heißt, diese Idee, dass im Alten Testament das Gericht ist und im Neuen Testament dann irgendwie die Liebe, die ist sehr kurzsichtig. Wir finden den gesamten göttlichen Charakter, seine unglaubliche Liebe und seine Gnade und seine Barmherzigkeit, aber auch seine Gerechtigkeit in beiden Testamenten sehr deutlich beschrieben. Nun, was ist mit solchen Texten, die so ganz offensichtlich die Rache Gottes ausdrücken? Ich habe da mal so einen Text rausgesucht in Nahum. Das ist so ein Text, den man sonst vielleicht nie liest, aber in Nahum 3, da heißt es hier in Vers 2, Peitschenknall und lautes Rädergerassel, jagende Rosse und rasende Streitwagen, stürmende Reiter, funkelnde Schwerter und blitzende Spieße, viele Erschlagene und Haufen von Toten, zahllose Leichen, sodass man über ihre Leichen strauchelt. Vers 5, siehe, ich komme über dich, spricht der Herr der Herrscher, und will dir deine Säume übers Gesicht ziehen, sodass die Völker deine Schande sehen und die Königreiche deine Blöße, und ich will dich mit Unrat bewerfen und dich beschimpfen lassen und zur Schau stellen. Das liest man und denkt, meine Güte, das hat Gott gesagt? Ist ja unfassbar. Wie kann sowas in der Bibel stehen? Nun, manchmal hilft es zu wissen, zu wem das gesagt worden ist. Dieser Text ist gesagt worden zu den sogenannten Assyrern. Die Hauptstadt Assyriens war Ninive. In Nahum geht es um die Stadt Ninive, die zerstört werden soll. Wenn man ein bisschen forscht, wer die Assyrer waren, bekommt man es wirklich mit dem Schrecken zu tun. Die Assyrer waren das vermutlich grausamste Volk der Geschichte. Ich war vor kurzem, wie ich glaube ich schon angedeutet habe, mal im Britischen Museum und habe eine Sonderausstellung zum spätassyrischen Reich mir angeschaut, mit vielen Reliefs, die ich hier nicht zeigen kann, weil wenn ich sie zeigen würde, hätten wir vorher ankündigen müssen, dass es eine Veranstaltung mit FSK 16 oder 18 ist. Die Assyrer haben mit einer unfassbaren Kälte noch fast comichaft in Stein gemeißelt, was sie ihren Gegnern angetan haben. Männer, Frauen, Kinder. Wenn sie ein Land erobert haben, sie haben viele Länder erobert, dann haben sie den Menschen möglichst viel Qual beigebracht, bevor sie umgebracht haben. Da hat man die Kriegsgefangenen genommen, hat erst einmal die bereits abgeschlagenen Köpfe ihrer Freunde und Verwandten ihnen um den Kopf gelegt, um ihnen zu zeigen, so geht's gleich mit euch weiter. Man hat dann den Söhnen geboten, die bereits getöteten Väter zu verbrennen und deren Knochen zu zermalmen. Also die Söhne mussten die Knochen ihrer eigenen Väter zermalmen, bevor ihnen dann selbst der Kopf abgeschlagen worden ist. Dann hat man Menschen die Zunge herausgerissen. Das wird dann dargestellt auf diesen Reliefs. Ja, da freuen sich die Assyrer, wie sie den Leuten die Zunge rausreißen können. Aus einem Grund, damit die beim nächsten Ritual nicht so sehr schreien. Man hat dann diesen Leuten, denen man die Zunge rausgerissen hat, die hat man dann angepflockt und ihn bei, ja, wer einen schwachen Nerven hat, bitte jetzt die Ohren zu halten, bei lebendigem Leib die Haut abgezogen. Und es wird dann auch noch ganz, ganz fröhlich auf diesen Reliefs dargestellt. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, also wenn ich Gott wäre, würde ich auch sowas schreiben. Nieder mit diesen Assyrern. Nun, Es ist genau der Gott, der sogar diese Assyrer retten wollte und ihnen einen Prophet schickt namens Jona, der erst gar nicht will, aus Gründen, die ich jetzt besser weiß. Der hatte nämlich panische Angst, dort alleine nach Ninive zu gehen, weil er wusste, was die mit Leuten machen können. Und wer das weiß, der wird sich vielleicht auch denken, ich wäre wahrscheinlich auch weggerannt. Aber schlussendlich, in einer langen Geschichte, kommt er nach Ninive an und predigt. Und diese Assyrer bekehren sich und Gott tut ihnen gar nichts. Selbst ein Assyrer kann sich bekehren, selbst Menschen, die unfassbare Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, können von Gott gerettet werden. Aber hier kommt's: Dieselben Assyrer, die in Ninive durch die Predigt von Jona gerettet worden sind, haben in späteren Generationen wieder alles von vorne gemacht. Und Gott sendet Warnung nach Warnung und irgendwann ist genug und dieses Reich ist ausgelöscht worden von dem Erdboden. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh drum. Es ist ganz kurios. Wenn das Böse grassiert, rufen die Christen: Gott, warum lässt du es zu? Und wenn Gott dann mal eingreift und die Bösen zur Rechenschaft zieht und sie ausrottet, dann rufen die Menschen: Gott, warum machst du das? Wir können uns manchmal nicht genau entscheiden, aber Gott weiß genau, was er tut. Wenn wir das Alte Testament studieren, dann dürfen wir nicht nur sehen, dass Gott ab und zu tatsächlich Menschen zur Verantwortung gezogen hat und zum Teil auch Völker ausgerottet hat. Wir müssen auch sehen, dass er diesen Völkern oft Jahrhunderte an Gnadenzeit gegeben hat. Wir lesen zum Beispiel in 1. Mose 15, wie Gott dem Abraham sagt in Vers 16: Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Gott spricht hier von einem Volk, den Kanaanitern und den Amoritern, die schon zur Zeit Abrahams zum Teil wirklich pervers waren. Das ging so: Da gab es Städte wie Sodom. Wenn dort jemand vorbeikam als Nicht-Einwohner, als Fremder, der auf Durchreise war, als Gast war, und man hat gemerkt, es ist ein Gast in unserer Stadt, haben sich sämtliche Männer der Stadt verabredet, ganz egal, welcher sexuellen Orientierung sie gehört haben, einfach nur, um diesen Mann aus quasi Jux und Dollerei zu vergewaltigen. Das war so das moralische Niveau der Amoriter. Und Gott sagt, das Maß der Sünde ist noch nicht erreicht. Ich gebe ihnen noch 400 Jahre, vielleicht bekehren sie sich ja. Aber als diese 400 Jahre vorbei sind, war es aus mit den Kanaanitern. Selbst dann konnte eine Rahab, eine Kanaaniterin, die er im allerletzten Moment noch erlebt hat und gelernt hat, Gott ist ein Gott der Liebe, die konnte noch gerettet werden. Und die ist auch gerettet worden. Aber von all den Kanaanitern war sie so ziemlich die Einzige und der Rest ist untergegangen. Wir sehen dasselbe bei der Sintflut, wo Gott gewartet hat bis zu der Generation, wo dann wirklich die Sintflut kommen musste. Man hat den Eindruck, wenn er noch eine Generation länger gewartet hätte, dann hätte es niemanden mehr gegeben, der noch an Gott geglaubt hat. Es waren in der Generation noch gerade mal 8. Und ansonsten wäre wahrscheinlich die Welt schon längst im Chaos versunken. Was wir also sehen ist, dass Gott unglaublich viel Gnade hat. Die Bibel sagt, er ist langsam zum Zorn. Die Idee ist sozusagen, es gibt ja so in Quiz-Sendungen, so dann diese Buttons, ja, wo man dann so drücken muss, ja, erster oder zweiter. Ja. Wenn man sich das so bildlich vorstellt, dann hat Gott so zwei Buttons, die er drücken kann, Gnade und Zorn. Und die Idee ist, wann immer ein Mensch um Gnade bittet, drückt er den Button sofort. Ja, er möchte sofort Gnade geben. Aber wenn er sieht, dass ein Mensch nicht Buße tut und andere schädigt und anderen Böses tut, dann ist er langsam zum Zorn. Er will diesen Button drücken, aber er wartet und wartet und wartet und wartet in der Hoffnung, dass er nicht seinen Zorn ausgießen muss, sondern dass der Mensch sich bekehrt und um Gnade fleht, sodass er Gnade drücken kann. Gott ist also langsam zum Zorn, aber Achtung, er ist nicht unfähig zum Zorn. Wenn alles, was Gott tun kann, ignoriert wird, muss der Mensch die Konsequenzen tragen. Und das passiert dann auch. Und in diesem Sinne kann man also sehen, dass das Alte Testament weit davon entfernt ist, einen anderen Gott darzustellen als das Neue Testament, sondern es beschreibt letztendlich nur die Gerechtigkeit, von der selbst sündlose Engel im Himmel immer dann sagen: Gerecht bist du, o Herr, dass du gerichtet hast. Und ich denke, wenn wir einmal im Himmel sein werden und zurückschauen auf all diese Gerichte und alle Umstände sehen werden, dann werden auch wir, die wir jetzt vielleicht noch manches Fragezeichen haben, sagen können: wenn ich damals Gott gewesen wäre oder wenn ich alles gewusst hätte, hätte ich an Gottes Stelle genauso gehandelt, wie er damals im Alten Testament und auch im Neuen Testament an manchen Stellen gehandelt hat. So viel dazu. Wenn Sie eine Frage haben, die ähnlich spannend ist oder auch einfach etwas, was auf dem Herzen liegt, scheuen Sie sich nicht, diese Frage zu stellen auf die Feedbackkarte und dann werden wir nächsten Dienstagabend, wenn wir uns wieder hier versammeln, da weitermachen. Heute soll es aber jetzt um Jesus Christus gehen und bevor wir mit seiner Geschichte uns beschäftigen, wollen wir gemeinsam beten. Sie können dazu gerne sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt zu dir kommen können und dein Wort studieren können. Wir möchten dich bitten, dass wenn wir das Leben von Jesus studieren, dass es nicht nur Fakten sind und Gedanken, die wir vielleicht interessant finden, sondern dass wir etwas mitbekommen von dem wunderbaren Charakter von Jesus, dass wir angezogen werden und sehen, wie er dich offenbart hat und dass wir in unserem Herzen die Entscheidung fällen, unser ganzes Leben ihm zu übergeben. Sei du bei uns durch deinen Heiligen Geist, sei unser Lehrer. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Wer war Jesus? Früher hat man sich ja die Frage gestellt, ob es Jesus Christus überhaupt gegeben hat. Normalerweise in diesem Vortrag jetzt führe ich eine Reihe von antiken Schriftstellern an, die das beweisen. Das habe ich aber jetzt rausgeschnitten, weil wir das ja schon am Samstagnachmittag in einer tollen Dokumentation in aller Breite gesehen haben. Die geschichtlichen Fakten für die Existenz Jesu sind überwältigend. Einige römische Schreiber wie Tacitus zum Beispiel oder auch der jüdische Schreiber Josephus bestätigen das ohne jeden Zweifel. Viel interessanter ist jetzt die Frage, nicht ob es Jesus gegeben hat, sondern wer war Jesus eigentlich überhaupt? Wenn man in Amriswil durch die Straßen zieht und Menschen einfach so ganz spontan fragt, wer war Jesus? Was würden so die meisten Menschen als spontane Antwort geben? Wie würden sie Jesus charakterisieren? Welchen Titel würden sie ihm geben? Welche Rolle? Wer war Jesus? Was würden sie sagen? Einige Gläubige würden vielleicht sagen, der Sohn Gottes, ja? Ein Jude, okay, er war ein Jude. Was würden andere sagen? Ein guter Mensch, oder? Ein guter Mensch. Sehr gut. Also die vielleicht meisten gehörte These ist, Jesus war ein guter Mensch, ja, der einfach so ein bisschen Vorbildfunktion gehabt hat. Andere würden sagen, er war ein spiritueller Lehrer. Ja, das sind vielleicht Leute, die sich auch sehr für fernöstliche Religionen interessieren und überall so Weisheiten suchen. Er hat so spirituelle Gedanken weitergegeben und Schüler um sich geschart. Andere würden sagen, nein, er war ein Sozialrevolutionär. Er hat sich für die Schwachen eingesetzt, er hat sich für die Frauen eingesetzt, er hat sich dafür eingesetzt, dass die Ausgestoßenen sozial besser gestellt werden. Er war gegen die herrschende Kaste, ja, so ein bisschen quasi kommunistisch, marxistisch angehaucht. Andere würden sagen, vielleicht einfach technisch, naja, er war halt ein Religionsstifter, so wie Konfuzius oder Laozi oder Mohammed zum Beispiel. Er hat einfach eine neue Religion ins Leben gerufen. Manche würden sagen, ja, er war vielleicht ein Prophet. Ja, unsere Freunde, unsere muslimischen Freunde würden vielleicht sagen, ja, er war ein Prophet. Sie nennen ihn den Propheten Isa. Nun, die Frage ist, was trifft jetzt davon zu. Interessant ist, dass diese Thesen zum Teil gar nicht so neu sind, sondern sie zur Zeit von Jesus zum Teil schon vorgebracht worden sind. Wir haben gestern die Geschichte von dem reichen Jüngling betrachtet am Ende unseres Vortrages. Wir wollen sie heute noch mal kurz aufgreifen, um einen anderen Aspekt zu betonen. Als Jesus diesen reichen Jüngling trifft, fällt er ihm auf die Knie vor ihm und fragt ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und wir haben dann gesehen, wie es um die 10 Gebote dort geht. Aber interessant ist hier, dass der Jüngling Jesus als einen guten Meister bezeichnet, also als einen guten Mensch, als einen Lehrer. Und die Antwort von Jesus ist interessant. Er fragt ihn nämlich, was nennst du mich gut? Man würde nicht unbedingt so eine Antwort von Jesus erwarten, wenn man als Mensch zu Jesus rennt und ihm vor die Füße fällt und sagt, ich weiß, du bist ein guter Mensch, ich weiß, du bist ein guter Lehrer, was soll ich tun? Und Jesus dann antwortet und sagt, warum nennst du mich gut? Ich glaube, wenn Jesus durch Amriswil gehen würde und die Leute ihm sagen würden, hey, wir glauben, du bist ein guter Mensch, ich glaube, Jesus würde sie fragen, warum sagst du, dass ich ein guter Mensch bin? Aus welchem Grund kommen Menschen dazu, Jesus einen guten Menschen zu nennen? Interessant ist, dass Jesus einige sehr radikale Aussagen gemacht hat. Er sagte zum Beispiel, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Achtung, er sagte nicht, ich bin ein Weg und eine Wahrheit und ein Leben. Das würde ja unseren postmodernen Ohren irgendwie viel besser gefallen. Solche Aussagen wie Jesus klingen sehr exklusiv. Er sagt nicht, ich bin eine Option unter vielen. Er sagt, ich bin der Weg. Es gibt keinen anderen Weg zum Heil als nur durch mich. Er sagte, ich bin das Licht der Welt. Und in einer besonders radikalen Aussage hatte Jesus mal gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Und das war kein Lapsus in Grammatik. Eigentlich müsste es ja heißen, ehe Abraham war, bin ich gewesen oder so. Nein, er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Und die Juden, die dabei standen, haben sofort gemerkt, was er damit sagen wollte. Er wollte damit sagen, nicht nur, dass er vor Abraham existiert hat, sondern dass er Ich bin ist. Und diese Idee Ich bin ist die eigentliche Idee hinter dem Namen Gottes im Alten Testament. Der Name Gottes bedeutet so viel wie Ich bin, der ich bin oder der aus sich selbst heraus Existierende. Und als Jesus das sagte, macht er deutlich, ich bin Gott. Jesus hätte niemals zugestimmt, wenn man ihm gesagt hätte, er war einfach ein guter Mensch. Jesus hat gesagt, ich bin Gott und ich bin der einzige Weg zu Gott, dem Vater. Es gibt also, wenn man ganz ehrlich ist und das nüchtern betrachtet, eigentlich nur drei Optionen. Entweder Jesus sagt nicht die Wahrheit und er weiß es auch. Wie müsste man dann Jesus bezeichnen? Das ist ein Lügner. Ja. Also eventuell hat er einfach die Menschen wissentlich getäuscht. Dann ist er ein Lügner. Dann ist er kein guter Mensch. Jemand, der sagt, ich bin Gott und ist es nicht, ist kein guter Mensch. Jemand, der sagt, ich bin der einzige Weg zum Heil und es stimmt gar nicht, den kann man doch nicht ernsthaft einen guten Menschen nennen. Zweite Möglichkeit ist, Jesus sagt nicht die Wahrheit, glaubt aber, was er sagt. Also mit anderen Worten, er hat wirklich geglaubt, dass er Gott ist. Er hat wirklich geglaubt, dass er der Einzige ist, aber es stimmt gar nicht. Wie nennt man so einen Menschen? Das ist ein Spinner, nicht wahr? Das ist ein Phantast, ein Träumer. Aber auch so einen Spinner würde man doch nicht einen guten Menschen nennen. Wenn heute durch Amriswil ein Mensch durch die Gegend läuft und sagt, ich bin der einzige Weg zum ewigen Leben. Ich bin derjenige, dem alle folgen müssen. Und er ist offensichtlich psychisch krank. Da würde doch niemand auf die Idee kommen zu sagen, das war ein guter Mensch. Die dritte Möglichkeit ist, Jesus sagt die Wahrheit. Und er weiß es auch. Dann aber ist er tatsächlich Gottes Sohn. Mit anderen Worten, heute Abend möchte ich in den Raum stellen, zu Beginn dieses Vortrages, dass die oft genannte Option, Jesus ist einfach ein Sozialrevolutionär, ein guter Lehrer, ein guter Mensch, bei Betrachtung seiner Aussagen gar nicht möglich ist. Entweder er ist ein Lügner, dann will ich nichts mit ihm zu tun haben. Oder er ist ein Spinner, dann ebenfalls nicht. Oder er ist Gottes Sohn. Diese drei Optionen stehen, wenn man seine Aussagen ernst nimmt, eigentlich nur wirklich zur Debatte. Und heute Abend wollen wir uns wieder dem Buch Daniel zuwenden, um da in diese Richtung etwas mehr Antworten zu bekommen. Wir haben ja schon an einem der ersten Abende über Daniel 2, über dieses Standbild gesprochen und über diesen jungen Propheten Daniel, der dem Großkönig Nabucodonosor II., dem König von Akkad, von Babylon, die Weltgeschichte skizziert hat, die bis heute noch genauso sich erfüllt hat, wie er das damals gesagt hat. Warum war Daniel in Babylon? Er war, wie viele seiner Volksgenossen, gefangen genommen worden. Der Großkönig Nebukadnezar war dreimal zwischen 605 vor Christus und 586 vor Christus in Jerusalem gewesen, hat die Stadt dreimal belagert und dann am Ende grundsätzlich alles zerstört. Viele der Juden mussten nach Babylon verschleppt werden. Die allerersten von ihnen wie Daniel zum Beispiel, denen ging es noch ganz gut, aber spätere, vor allem nach der zweiten und dritten Welle, sind dann auch sehr schwer und schlecht behandelt worden. Der König Joachim lag Jahrzehnte im Gefängnis und alles war zerstört. Die Stadt Jerusalem war zerstört, der Tempel war zerstört, der Palast war zerstört. Das Volk war in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Einige wenige hatten noch das überlebt, waren dann nach Ägypten gezogen. Die meisten waren irgendwo in Persien, und in Elam und in Babylon und Assyrien. Überall zerstreut, in der Gefangenschaft, im Exil. Und der Prophet Jeremia hatte gesagt, dass für 70 Jahre das Land unbewohnt sein würde, oder dass 70 Jahre dieses Exil dauern würde. Als diese Jahrzehnte fast ans Ende gekommen waren, Daniel war sehr jung gewesen, als er nach Babylon weggeschleppt worden ist, möglicherweise ein älterer Teenie oder ein junger Jugendlicher. Als diese Jahrzehnte fast ans Ende gekommen waren, war er ein alter Mann, ein Greis. Er hatte mittlerweile erlebt, wie Babylon besiegt worden war von den Medern und Persern durch den General Kyros, und er schaute jetzt nach der verheißenen Befreiung aus. Im ersten Jahr seiner Regierung, Daniel 9, Vers 2, achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten, im Sacktuch und in der Asche. Er realisierte, bald sind diese 70 Jahre vorbei, werden wir auch wirklich befreit werden. Er suchte nach dieser Freiheit für sein Volk. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Das ist übrigens ein Zitat aus dem zweiten Gebot, das wir ja gestern auch schon kennengelernt haben. Er wusste, dass Gott eigentlich gewollt hatte, dass das Volk ihn liebt. Aber das Volk war ja nicht ohne Grund in Babylon. Was war passiert? Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wenn man sich die Geschichte Israels in den Jahrhunderten vor diesem babylonischen Exil anschaut, dann ist das eine unaufhörliche Folge von Abfall, von Anbetung von Baal und Asherah und all den Göttern der Phönizier und der Amoriter und der Ammoniter und der Moabiter und der aller möglichen Iter, nicht wahr? Sie haben sich mit allen anderen Völkern verbunden und immer wieder Gott den Rücken gekehrt und seine Gebote mit Füßen getreten und haben viel Blut vergossen und Ehebruch getrieben und gestohlen. Wenn man das liest bei den Propheten, das war eine schreckliche Gesellschaft. Sünde ist Gesetzlosigkeit. Das Volk hatte das Gesetz Gottes, das er ihnen anvertraut hatte, gebrochen. Dieses Gesetz war ja eigentlich das Gesetz der Freiheit, wie wir gestern nochmal ganz ausdrücklich gelernt haben. Und weil sie dieses Gesetz irgendwie nicht umsetzen wollten, weil sie lieber so sein wollten wie die Ägypter und wie die Babylonier und wie die Assyrer, hat Gott irgendwann gesagt: Okay, dann lebt doch bitte bei den Assyrern. Und lebt doch bitte bei den Ägyptern, lebt doch bitte bei den Babyloniern und betet ihre Götter an, ich ziehe mich zurück. Und in dem Moment, als Gott sich zurückzog, war es für die Babylonier ein leichtes, Jerusalem einzunehmen, als Gottes Schutz da weggezogen worden war. Das heißt, das Exil in Babylon, die Gefangenschaft, die physische Gefangenschaft in Babylon, war eigentlich nur ein Symbol für die innere Gefangenschaft, die durch die Sünde entsteht. Und Daniel sagt dann: Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten, unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht. Hast du schon mal, lieber Freund, liebe Freundin, in die Vergangenheit deines Lebens zurückgeschaut und du musst sagen: Meine Güte, ich schäme mich richtig. Schon mal erlebt? So Dinge im Leben, wo man sagt: Meine Güte, was hab ich nur getan? Kann mir das überhaupt jemals vergeben werden? Wenn das nur erwähnt werden würde in der Öffentlichkeit, würde ich schamrot werden. Und Daniel spricht ja nicht nur von seiner persönlichen Sünde, er spricht auch von der Sünde des ganzen Volkes, die, als er sie betrachtet, er sagt: Meine Güte, das kann doch nicht sein. Wir sind das Volk Gottes und haben so einen Mist gebaut. Aber mitten in dieser eigentlich recht deprimierenden Situation, wo er darüber nachdenkt, warum wir hier sind und wie es so weit kommen konnte, erinnert er sich, dass es ja nicht das erste Mal war, dass das Volk Israel irgendwo in der Gefangenschaft war. Daniel war als Kind, wohl gläubige Eltern wahrscheinlich aufgewachsen. Er kannte die Bibel von Kindesbeinen an und er wusste, es gab eine Geschichte in der Bibel, die er wahrscheinlich immer im Gottesdienst gelernt hat, die genau von seiner Situation sprach. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und deinen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag. Er sagt mit anderen Worten, hey, Gott, du bist doch der Gleiche, der vor fast 1000 Jahren unser Volk aus Ägypten befreit hat. Ja, wir sind nicht in Ägypten, aber wir sind in Babylon. Das ist doch ganz ähnlich. Was der Daniel uns hier vormacht, ist etwas, was wir alle tun können. Wir können die Bibel lesen und sagen, meine Güte, diese Geschichte, die vor 1000, 2000, 3000 Jahren passiert ist, ist mit meiner Situation ganz ähnlich. Der Gott, der aus Ägypten befreit, kann denn nicht auch aus Babylon befreien? Die Umstände unseres Lebens mögen vielleicht etwas anders sein im Detail, aber im Prinzip sind sie genau so wie in biblischen Zeiten. Und genau so wie Daniel sich jetzt auf diese Geschichte vom Auszug beruft, so können wir uns auf die Geschichten der Bibel berufen und sagen, genau das, was Gott, du damals getan hast, das wünsche ich mir auch in meinem Leben jetzt. Wenn man sich den Auszug aus Ägypten anschaut, wir haben ja schon einiges darüber gelernt, wir werden uns nicht alles wiederholen, aber da gibt es ein paar interessante Dinge, die wir heute noch hier hinzufügen wollen. Gott sagt, es heißt hier in Psalm 80, Vers 9, dass Gott das Volk Israel einen Weinstock genannt hat. Merken wir uns das mal im Hinterkopf. Einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgebracht, du hast die Heidenvölker vertrieben und ihn eingepflanzt. Wir haben schon gesehen, dass es den Israeliten dreckig ging in Ägypten. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes sehr wohl gesehen. Ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen, weil Gott wusste, dass Sklaverei und Unfreiheit so schrecklich ist, wollte er sie retten. Er war herabgekommen, um sie zu erretten. Und wir haben gesehen, wie er sich im brennenden Dornbusch offenbart hat, im Feuer als Symbol seiner Liebe, nicht wahr? Das brennende Feuer, das nicht aufhört, das Symbol seiner immerwährenden Liebe. Interessant ist jetzt, als er den Mose zu Pharao sendet, mit welcher Botschaft der Mose vor dem Pharao jetzt auftritt. Der sagt nämlich, du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das war ziemlich spektakulär. Ist jemand von uns hier erstgeborener Sohn seiner Familie? Gibt's jemand? Ah, ein paar Glückliche? Ich auch. Biblisch gesehen ist der Erstgeborene der das doppelte Erbe bekommt. Der Erstgeborene hatte die besondere Vorrechte. Der Erstgeborene hatte auch geistliche, besondere Rechte und Pflichten. So sehr, dass es manchmal Geschichten in der Bibel gibt, wo die Brüder sich streiten um das Erstgeburtsrecht. Der Erstgeborene zu sein, bedeutete der besonders Angesehene zu sein. Eine besondere Repräsentationspflicht auch zu haben. Der Erstgeborene, der hatte den höchsten Rang. Und jetzt kommt Gott mit Hilfe seines Propheten, stellt sich vor den größten König der damaligen Zeit Ägyptens. Und sagt, dieses Volk, das du als billige Sklavenarbeiter im Dreck wühlen lässt, dieses Volk, das quasi der Abschaum der ganzen Zivilisation ist. Ja? Die Babylonier betrachten die Sterne, die Ägypter bauen Pyramiden, die Hethiter, die schreiben große Keilschrifttexte und die Hebräer, die wühlen im Lehm und machen nur Ziegel. Nicht wahr? Dieses verachtete Volk, das ist von allen Völkern mein erstgeborener Sohn. Von allen Völkern ist das für mich das Wichtigste. Ich werde es retten. Das muss den Pharao natürlich sehr gewundert haben. Und wie wir die Geschichte kennen, hat er sich da erstmal gar nicht von beeindrucken lassen, bis am Ende ganz Ägypten verwüstet war durch die 10 Plagen. Aber es zeigt, wie Gott Menschen betrachtet, die wir vielleicht als verabscheuungswürdig betrachten. 9 Plagen waren vorbei. Und das Volk war noch immer nicht frei, als Gott dann Folgendes sagt. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron im Land Ägypten und sprach, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Mit anderen Worten, ich will einen Neuanfang mit euch machen. Dieser Neuanfang soll so neu sein, dass ihr euren kompletten Kalender umstellt und ab jetzt immer ab diesem Moment, ab diesem Ereignis Neujahr habt. Ein völliger Neuanfang. Wir haben die Geschichte schon studiert. Das Lamm, das geschlachtet werden sollte. Das Lamm für jedes Haus. Das Lamm, das am 14. Tag dieses ersten Monats, merken Sie sich das Datum, am 14. des ersten Monats, der Monat hieß Aviv, der später dann nach dem babylonischen Exil Nisan umbenannt, aber es war der erste Monat, am 14. Tag dieses ersten Monats sollte das Lamm zwischen den Abenden geschlachtet werden. Und Sie wissen schon, was mit dem Blut getan werden sollte. Es sollte wohin gestrichen werden? An die Türpfosten. Als Zeichen der Freiheit, zum Zeichen, dass Gott verschonend an diesem Haus vorbeigehen würde. An jedem Haus, wo das Blut des Lammes, Symbol für den kommenden Retter, an jedem Haus, wo das Blut des Lammes angestrichen war, würde Gott verschonend vorübergehen. Diese Idee vom Verschonen, vom Vorübergehen ohne zu strafen, die drückt sich in dem hebräischen Begriff aus, der dieses Ereignis dann gekennzeichnet hat, nämlich Passa. Passa war der Tag, an dem Gott verschonend vorüberging, weil die Menschen, die an ihn glaubten, sich an das Blut des Lammes klammerten. Wir haben eine Geschichte studiert, wir haben gesehen, wie Gott noch an diesem Abend das Volk frei gemacht hat. Und wir haben gesehen, dass in dem Moment, wo man sich zu dem Blut des Lammes bekennt, man frei ist. Es hat keine 24 Stunden gedauert, das Volk war auf dem Weg ins gelobte Land. Gott hat ihnen die 10 Gebote gegeben, von denen wir gestern gehört haben. Das Heiligtum, von dem wir den Abend davor gehört haben. Und all das gab er ihnen, nicht weil er nur wollte, dass die Israeliten für sich so alleine sind und mehr wissen als die anderen, sondern er wollte, dass sie ein Licht sind für die ganze Welt. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Gott wollte nicht nur, dass Israeliten frei sind. Er wollte, dass Ägypter frei sind, dass Assyrer frei sind, dass Babylonier frei sind, dass alle Menschen Gott wirklich kennenlernen. Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen. Das war die Idee. Wenn die Israeliten nicht nur die 10 Gebote auf Steintafeln haben, sondern die 10 Gebote im Herzen haben, dann werden alle anderen Menschen denken, meine Güte, diesem Volk geht es wirklich gut. Doch die Wahrheit ist, dass daraus nicht allzu viel wurde. Einer der späteren Propheten sagt in Jesaja Kapitel 5, ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes, von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Wir erinnern uns noch, Gott hat einen Weinstock aus Ägypten gemacht. Das Volk Israel wurde oft als Weinberg oder als Weinstock bezeichnet. Und das heißt hier weiter in diesem Lied, und er grub ihn um und säubert ihn von Steinen und pflanzt ihn mit edlen Reben. Mitten darin baut er einen Turm und hieb auch eine Kelte darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn. Der Herrscher und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung und er hoffte auf Rechtsspruch und siehe da, blutiger Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Mit anderen Worten, Gott hatte sich dieses Volk wie einen Weinstock, wie einen Weinberg gepflanzt. Er hatte alles getan, was er tun konnte. Hatte umgegraben, hatte gepflanzt, hatte Unkraut gejätet, hatte eine Mauer gebaut. Er hatte wie ein guter Bauer alles getan, was man tun konnte. Er hatte den besten Samen ausgesät und hatte jetzt berechtigterweise gehofft, eine gute Ernte zu haben, oder? Wenn man alles Mögliche tut, wenn man den besten Samen sich kauft und den dann pflanzt, wenn man die besten Reben pflanzt und alles tut, was Menschen möglich ist, dann erwartet man doch eine gute Ernte. Gott hatte alles fürs Volk getan. Er hatte sie befreit. Er hatte sie geführt. Er hat ihnen seine 10 Gebote gegeben. Er hatte das Evangelium ihnen erklärt. Er hatte berechtigte Hoffnung, dass sie irgendwie auch ein gutes Leben führen. Dass ihre Worte, ihre Taten, ihr Verhalten irgendwie etwas von Gottes Licht widerspiegeln würden. Stattdessen Sünde, 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 Gesetzesbruch, 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 Katastrophe. Und Gott ruft fast verzweifelt aus, was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe. Gott sagt mit anderen Worten hier, helft mir, was hätte ich noch tun können in eurem Leben? Was hätte ich noch offenbaren können? Wie hätte ich das noch besser erklären können, was ich wollte? Ein anderer Prophet sagte ganz ähnlich, und doch hatte ich dich gepflanzt als eine Edelrebe von ganz echtem Samen. Wie hast du dich mir verwandeln können, wilde Ranken eines fremden Weinstocks? Das heißt, die Israeliten, die zur Zeit von Daniel jetzt in Babylon waren, die waren eigentlich schon mal frei gewesen. Die hatten schon alles gewusst und waren dann durch Kontakt mit den anderen Völkern wieder völlig abgeglitten in die selbstgewählte Knechtschaft. Aber Daniel wusste, der Gott, der einmal rettet, rettet bestimmt auch ein zweites Mal. Auch wenn wir einmal vielleicht schon nahe bei Jesus gewesen sind und dann wieder völlig abgekommen sind vom Weg, müssen wir nicht denken, es ist zu spät, wir haben unsere Chance gehabt und jetzt wird Gott uns nicht mehr zurücknehmen. Egal wie oft wir von ihm weggelaufen sind, wir können immer wieder zu ihm zurück. Der Gott, der aus Ägypten befreit, befreit auch aus Babylon. Genau das war das, was Daniel jetzt betete. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unsere eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Daniel wusste, wenn wir anfangen, unsere guten Taten aufzuzählen, dann wird es sehr mau. Wir beten nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir so gut sind, sondern die Tatsache, dass wir hilflos sind, ist der Grund, warum wir beten. Unser bestes Argument, liebe Freunde, wenn wir zu Gott beten, sind nicht die tollen Dinge, die wir getan haben. Das beste Argument sind nicht die netten Briefe, die wir unserem Nachbarn geschrieben haben. Das beste Argument sind nicht die Schweizer Franken, die wir zu Weihnachten gespendet haben beim Spendenaufruf vielleicht, nicht wahr? Für Afrika, für die armen Kinder. Das beste Argument, wenn wir beten, ist, dass wir hilflos sind. Dass wir verzweifelt sind. Dass wir uns selbst nicht helfen können, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen betet Daniel. Und dann betet er sehr vehement. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht. Er sagt nicht, oh, wenn es dir gefällt, könntest du uns ja vielleicht vergeben, oder? Er beruft sich auf Gottes Gnade, die Gott so oft behauptet hat. Und er sagt, wenn das so ist, dann rette uns, hilf uns, vergib uns. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Und dann steht etwas Außergewöhnliches. Während ich noch redete und betete. Mit anderen Worten, Daniel war noch gar nicht fertig mit seinem Gebet. Er hatte das Amen noch nicht erreicht. Während ich noch meine Sünde und die Sünde meines Volkes bekannte und meine Bitte für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, brachte. Ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an. Einer der größten Engel in der Bibel, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte, als ich völlig erschöpft war um die Zeit des Abendopfers. Und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort. Das ist eine der schönsten Verse im ganzen Kapitel. Manchmal gibt es Leute, mit denen ich die Bibel spreche, und dann auch bete. Und dann sagen mir die Leute oft, bete du lieber für mich. Ich weiß nicht genau, wie man betet. Ich weiß nicht genau, was man betet. Ich bin da nicht so, ja, vielleicht muss man irgendwelche Formulierungen finden, nicht wahr? Damit das dann irgendwie bei Gott angenehm ist. Ja? Die richtigen Worte. Dieser Vers, wenn das auf sie zutrifft, dürfte ihnen viel Mut machen. Denn hier steht, als der Daniel anfing zu beten, kam bereits die Antwort. Also, um das mal ganz praktisch zu machen. Der Daniel hat sich niedergekniet. Der hat seine Hände wahrscheinlich vielleicht gefaltet oder emporgehoben, was auch immer, nicht wahr, seine Augen vielleicht zugemacht. Und als er anfing zu sagen, lieber Vater im Himmel, nicht wahr, unser geliebter Herr, und gerade beim ersten Komma angelangt war, kam im Himmel eine Stimme zu Gabriel, Gabriel, Daniel betet, geh hin und bring ihm die Antwort. Der hatte noch gar nicht mal ausgesprochen, was er wollte. Warum? Weil Gott doch sowieso weiß, was in unserem Herzen ist. In dem Moment, wo Daniel sich niederkniet, in dem Moment, wo er einfach diesen Entschluss fasst, ich will beten, hat Gott ihn schon erhört. Jetzt war es eigentlich relativ egal, ob die Sätze, die er formuliert, lang und grammatisch richtig sind oder nicht. Das war für die Antwort eigentlich total unerheblich. Was zählte, war dieses Gefühl, ich muss zu Gott kommen, ich möchte mein Herz ausschütten. Also, man muss nicht erst einen Kurs darin belegen, wie man betet. Wenn man beten möchte und einfach diesen Wunsch spürt, Herr, ich möchte dir mein Herz ausschütten, fangen Sie einfach an, noch bevor Sie das erste Komma erreicht haben, ist die Antwort schon unterwegs. Gott weiß sowieso, was wir beten möchten. Als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich bin gekommen, es dir zu verkünden, denn du bist ein vielgeliebter Mann. So achte nur auf das Wort und verstehe das Gesicht. Gott wollte diesem Daniel zeigen, was die Lösung des Problems ist. Und zwar die Lösung nicht nur für das Volk Israel, sondern für alle Menschen, die mit Unfreiheit und mit Knechtschaft und mit Sünde zu tun haben. Nicht nur für die Generation von Daniel, sondern für alle Zeitalter. Die Antwort Gottes ist immer größer als das, was wir beten. Für den Daniel war die Frage, wie wird es unserer Generation, meinem Volk, in dieser Zeit ergehen? Werden wir frei, ja oder nein? Aber Gott antwortet noch sehr viel größer und präsentiert ihm seinen Plan, alle Menschen oder allen Menschen Freiheit anzubieten, ganz egal wann und wo sie leben. Das ist der Inhalt der nächsten Verse, die so spektakulär sind. Über dein Volk und deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen. Gott sagt, ich werde eine Zeit jetzt geben und innerhalb dieser Zeit wird das Problem der Sünde, der Knechtschaft an die Sünde für immer gelöst werden. Und ich werde eine ewige Gerechtigkeit einführen. Ich werde eine Gerechtigkeit bringen, die für alle Ewigkeiten gilt. Nun, schauen wir den Vers ein bisschen genauer an. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Heute Abend brauchen wir noch ein ganz klein wenig Mathematik. Also alle, die gerne mit Zahlen umgehen, dürfen sich heute freuen. 70 Wochen sind wie viel Tage? Das ist noch relativ einfach. 70 mal 7 ergibt 490. Ganz genau, 490 Tage sind interessanterweise in der biblischen Prophetie nicht 490 Tage, denn in biblischer Prophetie, da werden wir im Laufe der nächsten Woche noch ab und zu drauf zu sprechen kommen, steht ein Tag, immer wenn es so symbolisch wird, nicht wahr, und mit Prophetie in Daniel und Offenbarung, ein Tag für ein Jahr. Und die Umrechnung, die kann jetzt, glaube ich, jeder, dann sind 490 Tage wie viel? 490 Jahre, nicht wahr? Ganz genau. 490 Jahre. Nun, was hat es mit diesen 490 Jahren auf sich? Schauen wir mal ein bisschen weiter. So wisse nun und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten. Wann sollen diese 490 Jahre anfangen, von denen der Engel Gabriel hier spricht? Der Startpunkt ist ein Dekret, ein Erlass, ein Gesetz sozusagen, das befehlen würde, dass Jerusalem, das zerstört worden war von den Babyloniern, dass dieses Jerusalem wieder aufgebaut werden sollte. Nun, wir haben schon gelernt, wie Babylon gefallen war durch den General Kyros. Sie erinnern sich, wie der den Euphrat umgeleitet hat. Wir haben das in unserem Studium von Daniel 2 gelernt. Und Kyros war es auch, der dann König wurde und der tatsächlich das Volk Israel in Babylon befreite. Die durften jetzt wieder nach Hause gehen. Kurioserweise sind viele lieber in Babylon geblieben. Die hatten sich gerade so ein schönes Haus gebaut, nicht wahr? Töchter haben gerade da nach Babylon geheiratet. Das war also angenehm, man hatte tolle Arbeit gefunden. Viele wollten gar nicht mehr nach Hause. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber Kyros starb und er hatte den Befehl erlassen, er hatte die Erlaubnis gegeben, dass die Rückkehrer in Jerusalem einen Tempel bauen dürften. Das haben die auch angefangen, sind aber dann gestoppt worden, sodass einer der Nachfolger von Kyros, dann zwischen kam noch Kambyses und ging ein bisschen hin und her, aber dann kam Darius, der Große, Darius der Erste, und der erlaubte in einem zweiten Erlass, dass der Tempel zu Ende gebaut werden dürfte. Und das passierte dann auch unter den Propheten Sachaja und Haggai. Der Tempel war gebaut, aber die Stadt Jerusalem war immer noch ohne Stadtmauer und immer noch sozusagen ganz verletzlich und es gab noch keine eigenständige politische Ordnung dort. Und so passiert es dann 80 Jahre ungefähr nach dem Ende des babylonischen Exils, dass ein anderer König mit Namen Artaxerxes, der dort über das ganze persische Weltreich herrschte, den Erlass erließ, den Befehl gab, dass die Stadt Jerusalem tatsächlich wieder aufgebaut werden dürfte, mit voller Stadtmauer, mit voller juristischen, allen juristischen Institutionen, sodass die Stadt wieder autonom funktionieren konnte. Die Frage ist jetzt, wann erging dieser Befehl? Und die Geschichtswissenschaft ist hier sehr eindeutig, das kann man auch, wenn man es nicht glaubt, dann zu Hause nochmal googeln. Das siebte Jahr des Königs Artaxerxes, wie er im in der griechischen Geschichte heißt, ist das Jahr 457 vor Christus. Das war das Jahr, als dieser Befehler gegen Jerusalem darf wieder aufgebaut werden, als quasi eine prophetische Uhr zu schlagen anfing. Klack, klack, klack. Wie lange? Es heißt hier weiter, von dem Erlass des Befehls, nicht wahr, zur Wiederherstellung und so weiter, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Jetzt brauchen wir nicht Multiplikation, sondern Addition. 7 plus 62 sind 69, sehr gut. Und jetzt wird es kompliziert. 69 mal 7. Wie viele Tage sind 69 Wochen? 69 mal 7 ergibt 483, nicht wahr? Für alle, die versucht haben, jetzt 69 mal 7 zu rechnen, man kann auch 490 minus 7 rechnen. Ne? Das ist genau das Gleiche. 483 Tage sind natürlich 483 Jahre. Und ich frage es, was passiert, wenn man jetzt von diesem Anfangszeitpunkt, hier 457 vor Christus, zur Zeit der Perser, 483 Jahre dazu rechnet. Also wir sind quasi im Minusbereich, minus 457, und dann gehen wir 483 Jahre vorher vorwärts. Wo kommen wir raus? Erstmal mathematisch gerechnet, wir müssen rauskommen in? Wo sind die Schweizer Mathematiker? Wo kommen wir raus? Im Jahr? Wir müssten im Jahr 26 rauskommen. Ja, das wäre, wenn man minus 457 hat, plus 483. In der Mathematik kommt man im Jahr 26 raus, oder? Das Ding ist nur, in der Mathematik rechnet man mit Punkten. Nicht wahr? Wenn Sie sich einen Strahl vorstellen, so einen Zahlenstrahl, da ist quasi hier die 0 und das da die minus 1 und die minus 2 und die minus 3. Nicht wahr? 1, 2, 3. Das Problem ist, die Jahre sind keine Punkte, sondern die Jahre sind der Zwischenraum zwischen den Punkten. Ja, also wenn hier jetzt quasi der Punkt 0 wäre und hier der Punkt minus 1, ist das das Jahr dazwischen, das Jahr 1 vor. Und wenn hier der Punkt 0 ist und da der Punkt 1, dann ist hier das Jahr 1. Macht das Sinn? Es gibt also kein Jahr 0. Es gibt das Jahr 1 vor und 1 nach. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Jahr 2 vor Christus bin, dann mache ich, und ich gehe 3 Schritte vor, dann komme ich ins Jahr 1 vor Christus, ins Jahr 1 und ins Jahr 2. Also minus 2, 2 vor Christus plus 3 ergebe dann 2 nach Christus, weil es halt dieses Jahr 0 nicht gibt. Und deswegen ist es sozusagen in der Geschichte dann das Jahr 27. Aha, aber was sagt uns das? 27 nach Christus, was genau ist denn da passiert? Schauen wir uns den Text an. Es heißt, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und so weiter bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten. Hebräisch Maschiach, der Gesalbte, der Messias. Hier war eine Prophezeiung, die auf das Jahr genau hin vorhersagte, wann der Messias, der alle Sünden wegnehmen würde und eine ewige Gerechtigkeit einführen würde, wann der kommen würde. Nun, was passiert im Jahr 27? Die Bibel berichtet uns vom Auftreten des Johannes des Täufers im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Jetzt, wenn Sie googeln auf Wikipedia und Sie googeln den Kaiser Tiberius, weiß jemand, wann der Kaiser Tiberius offiziell in Rom Kaiser wurde? In welchem Jahr? Weiß es jemand zufällig? Tiberius wurde Kaiser im Jahre 14. Jetzt einmal kurz rechnen, 14. Im 15. Jahr, dann wären wir wann? In welchem Jahr? Da kommen wir nicht auf 27, oder? Schlecht. Bibel zuschlagen? Nein, natürlich nicht. Folgendes interessantes Zitat von einem großen Historiker Roms, Edward Gibbon. So war Tiberius die letzte Hoffnung für Augustus, der sorgte dafür, dass sein adoptierter Sohn die Vollmachten des Zensors und Tribun erhielt und diktierte ein Gesetz, das dem zukünftigen Herrscher, ja, der erst ab 14 dann Kaiser wurde, weil Augustus 14 starb, eine Autorität über die Provinzen und die Armeen verlieh, die seiner eigenen ebenbürtig war. Das heißt, Tiberius, bevor er Kaiser in Rom war, war er bereits ebenbürtiger quasi mit Kaiser, aber nur über die Armee und über die Provinzen, nicht in der Stadt Rom. Und wenn Sie Geschichte, dann Geschichtsbücher lesen, die interessieren sich meistens dann für die Stadt Rom, die Kaiser in Rom. Aber außerhalb war der Tiberius bereits vorher Mitkaiser. Die Frage ist, ab wann? Velleius Paterculus, ein zeitgenössischer römischer Geschichtsschreiber, sagt uns über Tiberius einiges, was er gemacht hat und so weiter. Dann heißt es hier, dass er in allen Provinzen und über alle Armeen eine ihm ebenbürtige Vollmacht haben sollte. Wurde dies vom Senat und dem römischen Volk so beschlossen. Nach seiner Rückkehr nach Rom feiert er einen Triumph über die Pannonier und Dalmater im Januar 13 nach Christus. Es war der Triumph eines Kaisers. Das heißt, schon Januar 13 war Tiberius quasi Kaiser. Und der Lukas, der in Judäa lebte, in der Provinz, für den war also der Tiberius offensichtlich schon im Jahre 12 dein Kaiser, sodass das 15. Jahr unbedingt das Jahr 27 nach Christus sein muss. Nun, was geschah aber jetzt in diesem Jahr 27 nach Christus? Es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Nicht im Jahr 26 und nicht im Jahr 28, sondern just im 15. Jahr des Tiberius nach jüdischer Zählung, nicht wahr, als Mitkaiser im Jahre 27. Als Jesus sich taufen ließ, passiert etwas Interessantes. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Hören wir Daniel 9? Er kam, um eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Und wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte, als Jesus getauft wurde, kam der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn herab und die Stimme aus dem Himmel ertönte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Nun interessant, diese Formulierung kennen wir schon von Mose. Israel, hatte Mose gesagt, Israel ist mein geliebter Sohn. Jetzt stand Jesus eigentlich ganz unscheinbar im Jordan und Gott im Himmel sagte, das ist mein geliebter Sohn. Apostelgeschichte sagt, wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Er war der Gesalbte, der Messias. Wodurch wurde er gesalbt? Wodurch wurde er zum Messias? Er wurde gesalbt durch den Heiligen Geist bei seiner Taufe. Wann trat der Messias auf? Just im Jahr 27, exakt 483 Jahre, nachdem Artaxerxes den Befehl gegeben hatte, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden sollte. Nicht ein Jahr zu früh, nicht ein Jahr zu spät. Dass Jesus tatsächlich dieses Ereignis der Taufe als seine Salbung bezeichnet hat, wissen wir aus Lukas 4, wo es heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Weiß jemand, was das Wort frohe Botschaft auf Griechisch heißt? Euangelion, Evangelium. Jesus war gesalbt, um eine frohe Botschaft zu verkündigen. Was war die frohe Botschaft? Zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden. Lieber Freund, liebe Freundin, Jesus kam, um uns eine gute Nachricht zu geben. Er kann uns befreien. Nicht nur aus Ägypten, nicht nur von den Babyloniern, nicht nur von den Römern, sondern von der Sünde. Von all den schlechten Gewohnheiten, von all den Dingen, die unser Leben belasten. Er kann uns befreien. Jesus kam und er sagte dann immer in seinen Predigten, die Zeit ist erfüllt. Ich dachte früher immer, dass Jesus damit meinte, es wurde Zeit, dass ich komme. Aber nein, er meint nicht, es wurde Zeit, dass ich komme, sondern wenn Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt, hat er darauf hingewiesen, dass die Prophezeiung aus Daniel 9 sich auf das Jahr genau erfüllt hatte. 483 Jahre waren vorbei. Er war der verheißene Messias. Und so kam Jesus und nahm seinen Platz unter den Menschen ein. Er nahm sich Zeit für die Jüngsten der Jungen, für die, die sonst keiner beachtete. Er nahm sich Zeit und hatte keine Schwierigkeiten, keine Mühe, keine Scheu, auch die Verachteten und die Kranken, die Aussätzigen zu lieben und ihnen beizustehen, sie zu heilen. Es gab ganze Dörfer, wenn Jesus hindurchzog, gab es keinen Kranken mehr, weil er ihre Gebrechen, ihre Krankheiten heilte. Die Leute wollten so sehr zu Jesus, dass sie zum Teil durch die Decke kamen, um in seiner Nähe zu sein. Jesus kam zu den Intellektuellen, zu denen, die schon meinten, alles zu wissen. Er kam zu denen, die verhasst waren, zu denen, die als Militärdiktatur das Volk unterdrückte. Jesus machte keinen Unterschied zwischen den Einwohnern und den Ausländern. Jesus predigte zu den Massen und Jesus gab in einfachsten Beispielen mit Gleichnissen direkt aus der Natur und aus dem alltäglichen Leben Lektionen, die für Ewigkeit Bestand haben werden. Jesus sprach nicht nur zu den Massen, er sprach seine größten Weisheiten in Einzelgesprächen. Wenn die Leute sich nicht trauten, ihn öffentlich anzusprechen, dann kamen sie nachts wie der Nikodemus. Und Jesus sprach zu denen, die völlig am Rande der Gesellschaft standen, wie die Frau am Jakobsbrunnen. Er offenbarte, dass er alle Sünde kannte. Er kämpfte gegen den Satan, siegte, er half denen, denen das Wasser bis zum Hals stand und manchmal sogar buchstäblich. Er gab den Frauen einen Wert, den sie in dieser Gesellschaft nie gehabt hatten. Und er berief dann die Jünger, die er ausbildete. Und bei all dem hören wir den Johannes, wie er sagte, wir haben Gott gesehen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, zeltete nicht, war das Heiligtum. Sah so unscheinbar aus, dieser Zimmermann aus Galiläa. Aber wenn man ihn kennenlernte, war er so unfassbar. Es war die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater. Und Jesus sagte dann interessante Dinge. Er sagte Dinge wie, ich bin der wahre Weinstock. Das war nicht einfach als Spruchkarte gedacht, sondern er wusste ja, dass im Alten Testament steht, Israel ist der Weinstock Gottes. Israel ist der eingeborene Sohn. Und jetzt hieß es, ich, Jesus, bin der erstgeborene Sohn. Ich bin der eingeborene Sohn. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin Israel. Alles, was Israel bisher im Alten Testament erlebt hatte, geglaubt hatte, wies auf diesen einen Jesus hin. Israel sollte das Licht der Welt sein, doch jetzt sagte Jesus, ich bin das Licht der Welt. Und so begannen Menschen, Jesus nachzufolgen. Und als sie ihm nachfolgten, hat er sie gefragt, was sucht ihr? Und die Frage könnte Jesus wahrscheinlich uns auch heute Abend stellen. Was suchst du, wenn du dich mit Jesus Christus beschäftigst? Sie sprachen, Rabbi, wo wohnst du? Wir möchten mehr Zeit mit dir verbringen. Wir möchten dich besser kennenlernen. Und er sagt, kommt und seht. Und sie verbrachten nur einen einzigen Tag mit Jesus. Und konnten dann sagen, wir haben den Messias gefunden. Das heißt den Gesalbten. Sie waren zuvor zu einer Vortragsreihe gekommen von Johannes dem Täufer. Die hieß vielleicht auch Hoffnung, die trägt, nicht wahr? Der hatte noch andere Kleidung an als ich. Aber der predigte auch, nicht mit Laptop und nicht mit Leinwand. Es waren vielleicht sogar mehr Leute da. Aber es war eine Vortragsreihe, wo Johannes der Täufer den Wunsch hatte, dass die Menschen zum Messias kommen. Leider sind nicht alle, die zur Vortragsreihe gekommen sind, auch zu Jesus gegangen. Aber das war der Sinn der Vortragsreihe damals. Und liebe Freunde, das ist der Sinn dieser Vortragsreihe. Der Sinn ist nicht, dass wir Abend für Abend uns treffen und einfach nur interessante Dinge aus der Bibel hören. Die Idee ist, dass wir Jesus persönlich kennenlernen. Zeit mit ihm verbringen. Und man braucht nur einen einzigen Tag mit Jesus, um zu wissen, er ist der Gesalbte. Aber Jesus sagte auch, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das stand in Daniel 9. Nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Dort war nicht nur die Ankunft des Messias beschrieben, dort war auch das Ende des Messias beschrieben, er würde ausgerottet werden. Denn dort in Daniel 9 stand und er wird mit den vielen einen festen Bund machen. Schließen eine Woche lang und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Was war dieser feste Bund? Das Wort Bund kommt ja vom Verb, vom Tätigkeitswort binden, etwas zusammenbringen. Ein Bund ist eine Verbindung. Gott wollte sich schon immer mit den Menschen verbinden. Das war die Idee am Sinai, als Himmel und Erde verbunden war, als er seinen Bund dem Volk offenbarte. Was war dieser Bund, den Jesus den Menschen bestätigen wollte? Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Jesus, kurz bevor er starb, setzt er dieses Abendmahl ein, um zu sagen, ich werde für euch sterben. Das Blut, er nennt sich an das Blut des Lammes an den Türpfosten, das Blut, das frei macht, ist der Bund. Und es führt zum Gesetz, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr, ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Das, was Gott schon immer mit dem Volk Israel vorhatte, wie wir in den letzten beiden Abenden gesehen haben, dass sein Gesetz in ihrem Denken ist, das sollte möglich werden durch das Blut Jesu. Sünde ist Gesetzlosigkeit. Sünde trennt von Gott und Sünde macht unfrei. Sie versklavt. Und Gott wollte, dass Menschen frei sind. Frei sind von ihrer Schuld. Frei sind von schlechten Gewissen. Frei sind von schlechten Gewohnheiten. Dafür starb Jesu. Das Blut am Kreuz von Golgatha macht es möglich, dass Gottes Gesetz, das in seinem Herzen ist, auch in unserem Herzen ist, sodass Himmel und Erde verbunden sind. Gottes Gesetz in den Sinn, das war der Bund, den er schließen wollte. Denn es werden mich alle, und es wird keiner mehr seinen Nächsten lehren und sagen, er kenne den Herrn, denn es werden mich alle kennen. Gott wollte nicht die Menschen in Kollektiv erretten, sondern jeder Einzelne von uns, egal was er gemacht hat, egal wie lange er Jesus schon kennt, hat das Vorrecht, das Privileg, die Gelegenheit, einmal mit Jesus eine ganz besondere innige Beziehung zu haben. Lieber Freund, liebe Freundin, du wirst nicht errettet über deinen Pastor. Du wirst nicht errettet über deinen Priester, über deinen Guru, über deinen Lieblingsredner. Du wirst errettet dadurch, dass du Jesus persönlich kennst. Kennst du Jesus? Hast du einen direkten Draht zu ihm? Darum geht es. Deswegen kam Jesus. Und weiter heißt es über diesen neuen Bund, ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten. Denn Gott vergibt gerne. Das ist seine größte Freude, wenn er Sünden vergeben kann. Man muss sie nicht dazu überreden. Es reicht schon, wenn man einfach den Wunsch hat, es zu tun, den Wunsch hat zu beten, wenn man anfängt zu beten, ist die Antwort schon da. Warum starb also Jesus nicht gleich nach seiner Geburt? Wenn Jesus auf die Welt kam, um zu sterben, warum starb er nicht gleich sofort? Jesus ist oft, ziemlich oft sogar, attackiert worden. Manchmal wollte man ihn umbringen. Hier heißt es zum Beispiel, dass sie nach einer Predigt so wütend waren. Ich meine, wann hat man das schon mal erlebt, nicht wahr? Dass nach einer Predigt die Gemeinde so wütend ist, dass sie den Prediger umbringen wollte. Stell dir mal vor, in der Schweiz, nicht wahr? Irgend so ein Bergdorf, es ist das Volk so wütend, dass es den Prediger aus der Kirche zieht und dann von so einem Berg herabstürzen will. Ja? Das passierte hier in Lukas 4. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. An anderer Stelle heißt es, als sie ihn ergreifen wollten, denn seine Stunde war noch nicht gekommen, er konnte irgendwie nicht getötet werden. Immer wenn man ihn töten wollte, entwich er. Und es schien so, als ob das gar nicht möglich war. Aber dann sagt er in Johannes 17, Vater, die Stunde ist gekommen. Jesus wusste, dass er nur eine bestimmte Zeit hat. Er wusste, als er seinen Dienst begann, wann er sterben würde. Wie würdest du leben, lieber Freund, liebe Freundin, wenn du schon wüsstest, wann du stirbst? Interessanter Gedanke, oder? Jesus wusste, wann er sterben würde. Und das lag mit Daniel 9 zusammen. Das lag an Daniel 9. In der Mitte der Woche, dieser letzten 7 Jahre, wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Also, was ist die Hälfte einer Woche? Wenn man eine Woche halbiert, 7 Tage, dann hat man wie viele Tage? 3,5. Okay. Nun, die Taufe Jesu muss, und da gibt es verschiedene Hinweise dafür, im Herbst 27 gewesen sein. Wenn man jetzt 3,5 Jahre dazu rechnet, dann kommt man Herbst 28, Herbst 29, Herbst 30 ins Frühjahr 31 für das Ereignis, das hier so präzise vorhergesagt worden ist. Es war das Ereignis in der Bibel schlechthin. Jesus kam mit Pauken und Trompeten, mit großem Jubel nach Jerusalem. Er hielt dort seine letzten großen Reden. ging noch einmal in den Tempel, hat noch einmal versucht, die Pharisäer und die Sadduzäer zu gewinnen, wurde abgelehnt, reinigte den Tempel, verließ ihn, feierte dann das Abendmahl mit seinen Jüngern, liebte sie bis ans Ende, wie der Text sagt, setzte diesen neuen Bund ein und feierte mit ihnen das Passa. Denn es war genau, er war nach 483 Jahren gekommen als Messias, er war getauft worden und er wusste, er hat genau 3,5 Jahre Zeit. Als er im Herbst 27 getauft war, wusste er, ich habe 3,5 Jahre Zeit, um die Welt zu verändern. Und als die 3,5 Jahre vorbei waren, war es just das Passa, das seit all der Zeit daran erinnert, wie Israel frei wird durch das Blut des Lammes. Jesus ging in den Garten Gethsemane, er wurde verraten von Judas, er wurde den Römern überliefert. Petrus hatte ja dann ihn noch verleugnet. Pilatus hatte die Gelegenheit des Jahrhunderts, vor seinem Schöpfer zu stehen und ihn zu fragen, was ist Wahrheit? Und man würde sich wünschen, dass er doch einfach nur einen Moment gewartet hätte und sich nicht gleich wieder umgedreht hätte, um zu sagen, er ist unschuldig. Dann hätte Jesus ihm vielleicht noch sagen können, wie er gerettet werden kann. Aber Pilatus war ein Mann des Kompromisses. Jesus wurde den Soldaten übergeben und dann wurde ihm die Dornenkrone aufs Haupt gesetzt. Das heißt, die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen Purpurmantel um und sprachen, sei gegrüßt, du König der Juden. Übrigens etwas, was die Assyrer auch gemacht haben. Die Assyrer haben auch Könige so gedemütigt, genau wie hier. Warum eine Krone aus Dornen? Ich mal gefragt, jeder weiß, Jesus hat eine Dornenkrone getragen. Warum Dornen? Die Dornen, die kommen in der Bibel sehr früh vor. In 1. Mose 3. Dort sind die Dornen und Disteln die Folgen der Sünde. Da wird dem Adam gesagt, du wirst dem Speise deines Angesichts, nicht wahr, dein Brot essen. Der Boden wird dir Dornen und Disteln tragen wegen deiner Sünde. Du wirst Qualen haben, aber am Ende doch Brot essen können. Dornen und Disteln waren schon immer ein Symbol für die Folgen der Sünde. So eine Dorne ist auch ein ziemlich gutes Bild für die Sünde. Eine Dorne ist ja nichts weiter als ein verkümmertes, vertrocknet, also ein verkümmertes Blatt. Ja, wenn es keine Sünde geben würde, dann wären das ja alles Blätter, grüne Blätter. Aber wegen dem Mangel wird aus diesem Blatt eine Dorne. Und die Dorne sagt, fass mich nicht an, sonst tue ich dir weh. Pix! Ja? So ist der Egoismus, der nicht mehr zur Ehre Gottes lebt, sondern nur noch andere verletzt. Sündige Menschen sind wie Dornen. Sünde ist wie Dornen. Hässlich, unansehnlich und verletzt nur. Und Jesus trug diese Dornen, um zu sagen, ich bin tatsächlich der König der Juden. Ich bin tatsächlich der König Israels. Ich identifiziere mich mit diesem abgefallenen Volk. Ich identifiziere mich mit diesen sündigen, abgefallenen Menschen. Gott hat sie erstgeborener Sohn genannt. Er nennt mich erstgeborener Sohn. Er hat sie Weinstock genannt. Ich bin der Weinstock. Er hat sie das Licht genannt. Ich bin das Licht. Er identifiziert sich mit der Menschheit und sagt, ich bin ihr König. Ich trage ihre Sünden. In dem Fall sogar buchstäblich ausgedrückt. Lieber Freund, liebe Freundin, Jesus hat alle deine Sünden, die dir die Schamesröte ins Gesicht treiben, die hat er buchstäblich auf Golgatha getragen. Er hat sich damit identifiziert. Das, was dir zu peinlich ist, dass du nicht mal es deinem Partner sagen würdest, das kennt er und bietet dir an, ich weiß das, ich würde es dir gerne nehmen, ich habe mich damit identifiziert, willst du es mir geben? Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus es auch war. Der jetzt in der Gestalt Gottes war es nicht, wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen bis zu dem Zeitpunkt, wo er ans Kreuz genagelt werden sollte. Da waren ja noch zwei andere Leute, die mit ihm gekreuzigt werden sollten. zwei Verbrecher. Und die Bibel berichtet es nicht genau, aber muss nicht viel Vorstellungskraft haben, wie diese beiden Leute sich wohl verhalten haben. Sie werden geflucht haben und geschimpft haben, ungerecht, nicht wahr? Niemand von uns ist wahrscheinlich bisher auf ein Kreuz gelegt worden, aber ich vermute, wir alle würden ähnlich reagieren, wenn man uns versucht zu festzunageln. Wir würden wahrscheinlich alle unsere Kraft nehmen und versuchen, nein, 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 macht's nicht. So ungefähr, oder? Aber ich glaube, Jesus hat keinen Widerstand geleistet. Ich persönlich glaube, als Jesus dort aufs Kreuz gelegt worden ist, hat er seine Hand hingelegt, weil dafür war er gekommen. Er war gekommen, um deine Sünde zu nehmen. Er war gekommen, um für mich und für dich zu sterben. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Als Jesus Christus am Kreuz starb, war der 14. Tag des ersten Monats. Es war nicht nur das exakt richtige Jahr. 483 Jahre nach dem Erlass war er zum Messias gesalbt worden bei der Taufe. Genau 3,5 Jahre später, wie die Prophezeiung in Daniel 9 es gesagt hat, war er getötet worden. Es war auch am Tag des Passa, im richtigen Jahr, im richtigen Monat, auf den Tag genau. Manche interpretieren die Passage beim Passa zwischen den Abenden. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber es gibt die Möglichkeit, das so zu verstehen, dass die Hebräer zwischen zwei Abenden unterschieden haben. Nämlich der erste Abend war, wenn die Sonne im Zenit steht und anfängt zu sinken. Der zweite Abend ist, wenn die Sonne versunken ist. Zwischen den Abenden wäre genau dann nachmittags. Im Nahen Osten so ungefähr 15 Uhr. Das ist nach der Bibel exakt die Uhrzeit, in der Jesus gestorben ist. Die Uhrzeit, wo das Passa-Lamm geschlachtet werden sollte. Auch an jenem Tag haben Priester ein Passa-Lamm schlachten wollen. Aber die Bibel berichtet, wie just in dem Moment, wo sie dieses Passa-Lamm schlachten wollen, der Vorhang im Tempel zerriss. Der Vorhang im Tempel zerriss von oben bis unten in zwei. Und wahrscheinlich haben sich die Priester so erschreckt umgeschaut, dass dieses kleine Passalam ganz frei weglaufen konnte. Die Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit, Achtung, jeder. Lieber Freund, liebe Freundin, ich möchte, dass du heute Abend hier aus diesem Saal gehst und weißt, dass wenn Gott diesen Satz sieht, er dich meint. Er meint dich. Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Kennst du Jesus? Und hast du ihn als deinen persönlichen Erretter angenommen? Die Pharisäer, die haben nicht viel von ihm gehalten. Die Pharisäer glaubten, es geht ihnen ganz gut. Die Pharisäer und die Sadduzäer und die Schriftgelehrten, die hatten nicht den Eindruck, dass sie Hilfe bräuchten. Sie waren nicht sich mal, sie haben mal gesagt, wir sind doch keine Sklaven, obwohl sie unter römischer Herrschaft fast verrückt wurden und voller Sünde waren. Aber als Jesus kam, so unscheinbar, wissen Sie, was sie gesagt haben, die Pharisäer? Die Pharisäer haben gefragt, wo hast du denn deinen Arztausweis? Ja. Ihnen blutete das Bein. Und als der Arzt kam, fragten sie, wie in unserem Beispiel, nach dem Arztausweis. Das ganze Neue Testament fragen sie, was für ein Zeichen tust du? Tu ein Zeichen, weise dich aus, gib uns ein Zeichen, dass wir an dich glauben. Und der Arzt, der sie hätte retten können, den haben sie weggeschickt, weil er so unscheinbar war. Weil er nicht Theologie studiert hatte, weil er nicht in ihren Schulen gewesen war, weil er nicht wie die anderen Rabbis immer die anderen Rabbis zitierte. Sie schickten den Arzt weg. Lieber Freund, liebe Freundin, schick den Arzt nicht weg. Da war ein anderer Mann, der merkte, dass er blutet und dass er Hilfe braucht. In Lukas 23 heißt es, als aber der Hauptmann sah, was geschehen war, pries er Gott und sprach, wahrlich, dieser Mann war gerecht. Dieser römische Hauptmann,
kannte wahrscheinlich keinen einzigen Bibelvers. Er war vielleicht noch niemals in einer jüdischen Synagoge gewesen, hatte niemals zum Gott des Himmels gebetet. Alles, was er sah, war Jesus am Kreuz, der die schlimmsten Qualen erlitt und dabei noch betete: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jemand, der nicht fluchte, jemand, der sich nicht beschwerte, der noch am Kreuz sich um andere kümmerte und der noch einem Menschen das ewige Leben versprach, der neben ihm starb. Und als dieser römische Hauptmann ohne biblisches und theologisches Vorwissen einfach mit dem Jesus am Kreuz konfrontiert war, sagte der: Wahrhaftig, dieser Mensch war kein Lügner, kein Spinner. Er war Gottes Sohn. Für diesen römischen Hauptmann war es klar: Ein Mensch, der so etwas sagt und sich so verhält, der kann nur Gottes Sohn sein. Kennst du Jesus? Hast du ihn als deinen persönlichen Erretter angenommen? Die Bibel sagt uns, das Grab ist leer. Und sie sagt uns, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Er ist es, der als Gott und Mensch den Graben überbrückt hat, wie wir gesehen haben, wie es das Heiligtum angedeutet hat. Deswegen hat Jesus gesagt: Ich bin der Weg. Nicht, weil er exklusiv sein wollte, nicht, weil er arrogant war, sondern weil Konfuzius nicht meine Sünden auf sich genommen hat, weil Mohammed nicht für mich gestorben ist und weil das Grab von Laozi immer noch mit Laozi gefüllt ist, obwohl viele von ihm nicht mehr übrig geblieben ist. Jesus ist der Einzige, der wirklich das Problem unserer Sünde lösen kann. Jesus ist der Einzige, der tatsächlich als Gott und Mensch die Verbindung darstellt. Er ist der Einzige, der die Prophezeiung des Alten Testaments bis ins Detail genau erfüllt. Nicht ein Jahr zu früh, nicht ein Jahr zu spät. Im richtigen Jahr, im richtigen Monat, am richtigen Tag, ja, vermutlich zur richtigen Stunde. Genauso, wie es Jahrhunderte vorher Daniel vorhergesagt hat. Niemand anderes kann der Messias sein, der deine und meine Seele rettet. Jesus steht heute Abend vor deiner Herzenstür. Und er klopft an. Er sagt: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Hast du heute die Stimme Jesu zu deinem Herzen gehört? Bist du bereit, ihm die Tür deines Herzens aufzumachen? Nicht wie die Israeliten, die gesagt haben: Stopp, Gott, wir wollen dich nicht mehr reden hören. Sondern so wie Daniel: Mein Leben ist eine Katastrophe. Wenn ich in die Vergangenheit zurückschaue, wird es mir schamrot. Aber Herr, du hast damals gerettet, du kannst heute retten. Ich will mein Leben dir übergeben. Wer von uns möchte heute Abend sagen: Ich möchte Jesus als meinen persönlichen Erretter, als meinen persönlichen Erlöser annehmen und ihm folgen? Gibt es jemanden, der sagt: Das ist mein Wunsch, das möchte ich tun? Gott sei gelobt. Wollen wir noch gemeinsam aufstehen und gemeinsam beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir durch Daniel 9 erkennen können, dass biblische Prophetie bis auf den Tag genau vorhergesagt hat, dass Jesus kommen würde, was er tun würde und dass er für uns alle sterben würde. Und Herr, wir möchten nicht, dass sein Opfer für uns persönlich umsonst gewesen ist. Dass er unsere Sünden nicht umsonst getragen hat, sondern wir möchten das in Anspruch nehmen, was er für uns getan hat, diesen Liebesbeweis erwidern und unser Leben ihm übergeben. Herr, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, Zeige uns, wo wir Jesus brauchen. Und hab Dank, dass du zu unserem Herzen gesprochen hast und dass wir Jesus folgen dürfen und dass er unser Erretter ist. In seinem Namen beten wir. Amen.